Aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Elke Handke, Künstlerin, der prognostiziert wurde, dass sie Todeskandidatin sei.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Elke Handke. Und ich kenne sie mittlerweile schon über 15 Jahre. Sie ist Künstlerin und beeindruckte mich oft bei uns in der Gemeinde mit Worten Gottes, die sie weitergegeben hat, ohne großartig Scheu zu haben davor, aber auch ihre Art, Dinge zu konfrontieren oder anzusprechen, die vielleicht manchmal unbequem sind. Und ich habe Elke Handke in ihrem Garten getroffen und wir haben ein bisschen über ihr Leben geredet und gerade über das, was für mich am interessantesten war, und zwar, wenn jemand ein Todesurteil bekommt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
Grüß dich.
Schön, dass ich hier bei dir im wunderschönen Garten sein darf. Wir hören hinter uns vielleicht das Wasser plätschern. Du hast dir hier echt eine Idylle erschaffen, ne? So ein bisschen.
Ja, ja.
Ist dein Rückzugsort hier im Garten?
Ja.
Ja? Ja, also ja. Hier kommst du her, wenn du mal Ruhe brauchst von deinem Mann.
Oder schau mal, die zwei Klappen liegen, wenn wir Frieden brauchen, dann liegen wir nebeneinander im Garten.
Was dich für mich so interessant gemacht hat, ist, du bist bei uns in der Gemeinde.
Ja.
Und du hast, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen, wahrscheinlich 16 Jahre können es sein, seitdem ich bei uns in der Gemeinde bin. Und ich lange Haare hatte und du auch noch. Genau. Und ich fand es immer faszinierend, weil du jemand warst oder auch immer noch bist, der oft Eindrücke von Gott bekommen hat. Und für mich war das sehr erstaunlich. Für den Hörer fangen wir jetzt aber noch weiter vorne an, bevor ich dich gekannt habe. Wie war denn deine Kindheit so in deinem Leben? Also wie bist du denn aufgewachsen?
Erst einmal bin ich 1946 geboren.
Okay.
Ich habe in meiner Mutter, ihrem Leib, noch das Ende des Krieges miterlebt. Mhm. Und ich bin geboren in Würzburg.
Ja.
Ja. Ich bin auf einem ganz einsamen Haus mitten in den Weinbergen aufgewachsen. Mhm. Okay. Ich hatte einen ganz weiten Weg ins Dorf, in die Schule. Mhm. Als kleines Mädchen, 30 Minuten ist schon ganz schön.
Das stimmt,
oder?
Ja.
Ja.
Das ist sportlich.
Und da habe ich das erste Mal im Religionsunterricht von Jesus erfahren. Mhm.
Was hat es für dich, also was hat es ausgewirkt in dir?
Ganz genau. Und das habe ich später erkennen dürfen, dass es was Besonderes war. Ich war so bewegt von dem, was ich gehört habe, was Jesus gemacht hat, dass er unschuldig am Kreuz hing. Das hat mich so berührt als Kind, dass ich dann nachts einen Traum hatte. Und ich habe das nachvollzogen und habe Jesus gesehen und habe damals als Kind, das vergesse ich nie, habe ich Jesus gesagt, dass ich ihm nachfolgen will und dass ich ihn liebe. Das war damals schon.
Okay, und es hat sich dann dein ganzes Leben durchgetragen?
Ja, von wegen. Ich bin dann sehr katholisch aufgewachsen und mit jedem Samstag zur Beichte gehen ja, und am Sonntag in die Kirche müssen, ja, als kleines Mädchen. Am Anfang habe ich es aus Pflicht gemacht, wie ich dann älter geworden bin. Meine Eltern sind nach Nürnberg gezogen, in einem Vorort von Nürnberg, nach Katzmann.
Okay.
Da bin ich dann weiter aufgewachsen, da war ich 8, 9 Jahre alt. Und da bin ich gerne in die Kirche gegangen.
Also in die staatliche Kirche?
In die katholische, Katzmanger kleine Wehrkirche. Echt. Okay. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich in der Kirche einfach irgendwo Jesus begegnet bin. Mhm.
Wie hat es für dich ausgeschaut?
Dass ich gerne in Gottesdienst bin, dass ich gerne die Kirchenlieder mitgesungen habe. Ich konnte die auswendig. Mhm. Und ansonsten, ja, dann hast du halt dann das Leben erlebt. Schule abgeschlossen, hast den Wunsch gehabt nach einem Mann an deiner Seite. Mhm. Hast deine Erlebnisse gehabt. Okay. Darf ich erzählen, dass ich schon mal verheiratet war?
Du bist hier frei, was du erzählen willst, ist frei.
Ich war 21. Mhm. Und ich habe einen Mann kennengelernt, der, bis dahin war ich Jungfrau. Mhm. Und ich wollte immer unberührt in die Ehe. Und dann kam ein Mann, der hat es nicht beachtet, der war sehr stürmisch. Mhm. Und dann haben wir, also das ist außerehelich, miteinander geschlafen. Aber wir haben von da an gewusst, wir bleiben zusammen und wir werden heiraten.
Okay. Also war er auch christlich?
Ja, sein Herz, ja, war christlich, aber nicht mehr so, wie es jetzt möglich ist. Also er war mehr Kirchenchrist. Mhm. Aber er wollte das auch. Die Frau, mit der er schläft, das erste Mal, die will er heiraten.
Okay.
Mit dem Mann, mit dem ich das erste Mal schlafe, den will ich heiraten.
Mhm. Ja. Was hat denn, wenn ich das fragen darf, eure Ehe zur Scheidung gebracht?
Die Zeit, die 60er.
Mhm. Warum das?
Die Zeit war schrecklich. Die war schrecklich. Man hat Partner gewechselt. Mhm. Ja. Untreue. Es gab die ersten Sexfilme. Mhm. In Nürnberg liefen ständig Sexfilme. Das war also, und wir sind noch mit reingewachsen. Die 60er sagt dir nichts, du bist zu jung.
Flower Power würde ich jetzt fast vermuten aus deiner...
Auch, ja. Und dann ging es an mit Untreue, ne?
Mhm. Ja. Okay. Und dann habt ihr euch scheiden lassen. Habt ihr da Kinder aus dieser Ehe?
Nein. Ich habe keine Kinder gewollt. Aha. Und ich habe natürlich zeitgemäß auch die Pille genommen. Mhm. Ja, ja, ich habe schon gehandelt in meinem Leben. Ich habe auch Jesus aus dem Leben verloren gehabt.
Okay.
Und jetzt kommt was ganz Tolles in dieser Zeit, so schrecklich wie sie war. Mhm. Ich wollte sterben. Mhm. Mann, den du liebst, der ist untreu. Du selber hast keinen Halt mehr. Mhm. Und dann stand ich vor dem Spiegel mit Rasierklinge in der Hand. Und ich wusste, ich halte es nicht mehr aus. Mhm. Ich will gehen. Das vergesse ich nie. Da schaue ich in den Spiegel, schaue mich an. Es war immer eine hübsche Frau, aber da war ich alles andere als hübsch. Ne? Verweint und zerstrubbelt. Und dann höre ich ganz leise eine Stimme, die zu mir sagt, leg die Rasierklinge hin. Mhm. Und morgen gehst du zum Scheidungsanwalt.
Okay.
Ich habe die Rasierklinge hingelegt. Ich habe das erste Mal seit Wochen wieder geschlafen. Mhm. Ich wusste aber nicht, was da passiert ist damals. Ich habe nur einfach diese Stimme gehört. Ne? Wirklich.
Okay.
Jetzt erzähle ich dir wirklich was ganz Intimes.
Also war das dann Jesus oder?
Ja, ich bin dann zum Scheidungsanwalt. Ich hatte Glück. Ich hatte einen und der Name von dem, der war süß, Blumenschein. Okay. Und ich wäre ja immer wieder schwach geworden. Ne? Mhm. Ich habe ja den Mann geliebt, aber ich habe gemerkt, das hat keinen Sinn. So geht es nicht. Untreue geht nicht.
Ja.
Und ich hätte gelitten. Und dann habe ich tatsächlich mich scheiden lassen. Der hat mich geschieden. Mhm. Und damals gab es noch... wie heißt es? Schuld. Wer schuld ist an der Scheidung?
Okay.
Also ich bin schuldfrei gesprochen worden vom Richter.
Zu welchem Jahr war das ungefähr?
Er war untreu.
Okay.
Zu welchem Jahr? 72, 74 rum.
Okay, also da war es auch noch so sehr verpönt wahrscheinlich, sich scheiden zu lassen.
War schlimm. Ich war gebrandmarkt und ich wusste genau, ich habe keine Chance mehr, weil ich werde jetzt nie wieder einen Mann finden und ich wollte auch keinen Mann mehr. Mhm. Und dann habe ich halt weitergelebt, habe Menschen kennengelernt, mir ging es gut, war unbeschwert. Und dann habe ich einen Klaus kennengelernt, den du jetzt kennst.
Okay, jetzt nochmal ganz kurz zurück.
Frage mal, ja.
Zu dieser Stimme.
Ja, da will ich jetzt drauf eingehen.
Weil in der Bibel steht ja, dass Gott Scheidung hasst.
Ja,
und,
sehr gut.
Du aber ja sagst, dass Jesus dir gesagt hat, lass dich scheiden.
Also damals wusste ich nicht, dass es Jesus war, ne?
Mhm. Aber wie hast du dir das dann erklärt? Also, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, der Hörer denkt so, ja, die gute Frau, die kennt sich in ihrer Bibel nicht aus, was ich glaube ich...
Konnte ich auch nicht, habe ich nicht.
Nein. Aber wenn man denkt so, ja, Jesus sagt, lass dich scheiden und ja, Jesus Gottes Sohn ist, also verstehst du, worauf ich hin will? Wenn Gottes Scheidung hasst, will ich jetzt da nicht ins Kreuzverhör nehmen, aber ich würde nur gerne so deine Perspektive... Oder das, womit du dir das erklärt hast, dass Jesus sagt, lass dich scheiden.
Damals habe ich ja mit Jesus gar nicht gerechnet. Mhm. Und dann habe ich den Klaus kennengelernt. Und dann haben wir zur gleichen Zeit, er hat kurz vorher bei Billy Graham Jesus kennengelernt. Mhm. Und mein Herz hat Jesus immer gehört. Aber ich war in der Welt. Ich habe mich verloren in der Welt. Mhm. Ja. Und dann nimmt er mich mit in die Gemeinde nach Nürnberg. Mhm. Und da bin ich das erste Mal als katholischer Christ das erste Mal der Bibel begegnet.
Okay.
Und das war ein Pastor, dem bin ich heute noch dankbar. Mhm. Den hat mir Gott über den Weg geschickt. Den habe ich mir nicht aussuchen können.
Ja.
Und da habe ich gelernt, was da in der Bibel steht und was für mich gilt.
Mhm. Oh, ja.
Das war's. Das war eine Zeit der Bibellehre.
Okay. Glaubst du, dass es nötig ist, in einem Christ seinem Leben, dass er sich intensiver mit Bibel beschäftigt als...
Unbedingt.
Warum sagst du das?
Also unbedingt, weil da hat mein Leben sich verändert.
Mhm. Okay, also hast du quasi die Macht der Worte der Bibel quasi...
Ganz genau.
Erkannt.
Und wie lebendig die sind.
Mhm.
Und wie wahr die sind. Und wie einfach die sind.
Ja.
Dass ich die verstanden habe. In der Kirche habe ich doch nie gedacht, dass ich das verstehe. Weißt du, das war einfach nur traditionelles... Entschuldigung. Es war immer nur dieses traditionelle Christentum. Die Kommunion war wunderschön. Ich habe das jedes Mal gewusst, dass Jesus da ist. Aber ich habe nichts Praktisches gehabt, nichts zum Anfassen. Wie ist das Leben mit Jesus?
Mhm.
Und dann habe ich die Bibel gelernt. Und das Schönste war Abraham. Ne?
Ja.
Ich war fasziniert von Abrahams Leben, Geschichte, das Leben Gottes mit Abraham.
Mhm.
Und auch wie Abraham war, das war mir so. Also ich habe so viel gelernt, das gilt heute noch.
Okay.
Ja, mit dem Volk Gottes dann quasi. Aber Jesus war es dann. Aber das kommt noch, ich möchte noch weiter erzählen. Jesus ist mir damals ja nicht begegnet. Mir ist ja nur die Worte Gottes sind mir ja nur begegnet.
Ja.
Aber ich war dann ständig auf der Suche. Ich wollte mehr und mehr. Dann haben wir Kinder bekommen.
Mhm.
Ja, und als ich schwanger war mit dem zweiten Kind, das vergesse ich nie, da war ich 30 Jahre alt. Da war ich auf einem Vortrag von einem prophetischen Dienst von Ludwig Katzenmeier, dessen Familie lebt noch, wir haben noch Kontakt, die Kinder sind in meinem Alter. Und da habe ich dann erkannt, wer Jesus ist und was wirklich ist.
Okay.
Und da habe ich mein Leben dann festgemacht als Erwachsene.
Mhm.
Mutter von einem werdenden Kind, wie deine Frau.
Wie meine Frau, ja.
Da hat mich das so berührt und seitdem geht es nur noch aufwärts.
Okay. Was hat dich denn überzeugt, trotzdem Kinder zu bekommen, obwohl du vorher gesagt hast, du willst keine haben? Also war das quasi der Zeitgeist damals, der gesagt hat, ne, Kinder nerven? Oder?
Nein, ich wollte nur jetzt noch keine Kinder. Und durch die Pille konntest du als Frau ja ganz genau entscheiden, wann und mit wem.
Meinst du, dass die Pille unsere Gesellschaft verändert hat?
Ja, vor allem die Frauen.
Inwiefern, würdest du sagen?
Ja, man hat halt einfach mehr Einfluss auf seine Entscheidungen. Man kann sagen, wann ich ein Kind will, mit wem. Und du hast ja auch die freie Liebe praktizieren können, musstest du keine Angst mehr haben.
Mhm.
Wobei ich das jetzt nicht praktiziert habe. Ne?
Ich
habe einfach die Pille in Anspruch genommen, weil ich wusste, das ist noch zu früh.
Mhm.
Und vielleicht hat mein Herz auch gewusst, dass es mit dem Mann nicht gut geht. Ne? Irgendwo weiß man das auch manchmal.
Mhm.
Bloß erkennen tut man es erst, wenn es hinter einem liegt.
Das stimmt. Würdest du sagen, dass du froh bist, dass du mit deinem ersten Mann keine Kinder hattest? Ja.
Sie nickt.
Sie nickt, Entschuldigung.
Ja.
Der Zuhörer ist kein Zuschauer.
Ja, doch.
Okay, und dann hast du deinen Klaus kennengelernt. Jetzt zum Schluss noch, bevor wir diese Session beenden. Wie hast du denn den Klaus kennengelernt? Also damals 1976, hast du gesagt? Nee, wann war das?
Ja, ein bisschen früher, ja. Geheiratet haben wir dann 72. Ja.
Wie war denn eure romantische Geschichte? Ich weiß gar nicht, ob sie romantisch ist.
Aber. Die Geschichte weiß ich nicht, ob die romantisch war. Ja, das ist interessant, weil du das fragst. Weißt du, ich habe am Reichelsdorfer Keller gewohnt. Und das Tanzlokal Reichelsdorfer Keller ist ja ganz bekannt. Ist ja jetzt vor 2 Jahren erst geschlossen worden.
Ich glaube, ja.
Und da hat man sich getroffen, wenn man Menschen kennenlernen wollte.
Mhm.
Und da habe ich alle meine Bekannten oder Verehrer kennengelernt. Keine Liebhaber, Verehrer. Ne?
Ja,
ja, schon wichtig. War schon eigentlich die freie Liebe und das Ganze hat mich eigentlich nicht, wie soll man sagen, so begeistern können. Ich wollte schon immer unberührt in die Ehe, hat nicht geklappt oder doch geklappt.
Mhm. Okay.
Und habe mich dann schon noch aufbewahrt.
Wie war denn, also wart ihr zu der Zeit schon Jesus-Nachfolger? Also Christen klingt so abgedroschen, aber wart ihr damals schon für Jesus?
Der Klaus hat Jesus sein Leben für voll übergeben gehabt, bevor er mich kennengelernt hat. Und er hat immer gesagt, er möchte eine Frau, die Jesus auch liebt.
Mhm.
Und ich bin dann mit ihm eben in die Gemeinde und habe das Wort Gottes kennengelernt. Und dann haben wir Jesus, das war immer schon unsere Verbindung, aber richtig praktiziert oder gelebt haben wir es nicht. Aber jetzt haben wir gelernt, gemeinsam zu lesen, Bibel zu lesen, gemeinsam zu beten, füreinander zu beten und sich einfach aufs Wort Gottes zu verlassen und draufzustellen und es wörtlich zu nehmen. Nicht bloß da geschrieben, so wie das auch mag, sondern wörtlich genommen.
Ja.
Wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage, dann ist er das. Mhm. Oder wenn er sagt, wie ich Sorgen hatte bei der Erziehung der Kinder, es wurden ja dann drei Kinder, drei Söhne, da habe ich, nichts anderes gemacht, wie meine Sorgen mit Jesus besprochen.
Mhm.
Wenn ich Eheprobleme hatte, bin ich nicht zu meiner Mutter oder zu meiner Nachbarin oder Freundin, ich bin erst zu Jesus gegangen. Für mich wurde Jesus real.
Okay.
Würdest, aber erst im Erwachsenenalter.
Würdest du das als Ehe-Tipp geben?
Ja, quasi unbedingt.
Die erste Adresse?
Ja, ja.
Okay. Super. Dann, ich wollte dich noch fragen, aber wahrscheinlich ist es dann hinfällig, wie du gewusst hast, dass der Klaus der Richtige ist. Weil uns, unsere Jugend von heute ist ja, ja entweder total verzweifelt, weil sie den Willen Gottes nicht kennt oder in der Beziehung vielleicht diese führen. Was hast du da für einen Tipp?
Also das ist eine schöne Frage, das hätte ich jetzt fast vergessen. Weißt du was, da kam einmal die Stimme, wo ich mich umbringen wollte. Und dann kam nochmal, er war mal essen, der Klaus und ich in Nürnberg. Ich vergesse das nie. Und dann habe ich so ganz leise die Stimme gehört, die gesagt hat, das ist der Mann.
Okay.
Für dich.
Okay.
Mit dem kannst du alt werden.
Mhm.
Das, und weißt du was, wenn du diese Stimme hörst, die höre ich ja immer noch, immer wieder, dann magst du das, dann weißt du das, dann weiß dein Geist, dass es nicht die Welt ist, sondern du weißt, es ist die Verbindung zu Gott und zum Herzen. Ne?
Okay.
Also das ist Hammer. Die habe ich immer wieder, ja, diese Stimme.
Das ist gut.
Aber inzwischen weiß ich, dass es Jesus ist, der da mit mir spricht.
Wie macht sich denn das bemerkbar in deinem Leben?
In meinem praktischen Alltag, ja. Also Erfahrungen habe ich gesammelt als Mutter, weil da bist du oft an der Grenze deiner Weisheit und weißt nicht, was du tun sollst. Und da habe ich immer gebetet. Und ich musste ganz echt sagen, ich konnte Wunder erleben über Wunder. Ich habe sogar mit den Kindern, die Unruhestifter waren oder Situationen waren, wo aussichtslos waren, sobald ich angefangen habe zu beten, konnte ich Positives erleben, wie sich alles verändert hat. Und dann habe ich das weiter praktiziert.
Okay, nochmal bei der Mutter stehen geblieben. Was kannst du denn einer Mutter raten, die auch Christ ist oder quasi eine Hilfe bräuchte? Wie hast du dir denn von der Bibel helfen lassen? Oder ja, wie hilft es denn in der Erziehung? Weil manchmal ist es ja doch schon sehr anstrengend mit Kindern. Hast du die Bibel genommen und um die Ohren geschlagen?
Nee, ich habe erst mal gelernt.
Ja.
Ich habe von Jesus gelernt, was in der Bibel steht, im Neuen Testament.
Mhm.
Das hat man mir geraten, fang doch mal mit dem Neuen Testament an. Altes hat mich damals überhaupt nicht interessiert, aber ich sage euch, das ist spannend.
Mhm.
Das Alte kann sehr spannend sein, aber das Neue war für mich wichtig. Dann habe ich geguckt, wie Jesus gehandelt hat. Ich habe dann auch, wie zum Beispiel, wenn ich wahnsinnige Sorgen hatte um die Kinder, dann hat Jesus gesagt, werfet eure Sorgen auf mich, ich sorge für euch. Dachte ich, ja, kann ich denn das überhaupt? Und dann habe ich es ausprobiert.
Mhm.
Und glaubst du, es hat funktioniert. Mein Herz wurde leichter und ich bin dann die nächsten Tage in die Situation rein und es hat sich immer wunderbar gelöst.
Ja.
Es gab Lösungen, mit denen hätte ich gar nicht gerechnet.
Mhm.
Schulprobleme, später Studienplatz, später Arbeitsplatz. Und das haben die Kinder alles mitgekriegt.
Mhm.
Und die haben da mitgebetet.
Okay.
Ja, jetzt sind sie erwachsen.
Mhm.
Ja, der Älteste ist 45, der Jüngste ist 36, glaube ich. Ich muss jetzt nachrechnen. Und dazwischen ist noch einer. Und die machen das genauso. Die haben das damals gelernt, wie die Mama ihre Probleme mit Gott besprochen hat.
Okay.
Und das machen sie heute auch.
Okay, sehr schön. Also würdest du sagen, dass es auf jeden Fall hilft, mit seinen Kindern zu beten und vor Gott zu bringen?
Nur das Einzige. Und da gibt es noch einen schönen Satz für Mamas. Es gibt eine Zeit, wo ihr euren Kindern von Jesus erzählen solltet, mit ihnen die Bibel lesen, das Neue Testament in kindlicher Sprache, das jeder versteht. Du lernst selber auch nochmal richtig zu verstehen.
Ja.
Und dann gibt es eine Zeit, wo du nicht mehr mit den Kindern über Gott redest, sondern du redest mit Gott über deine Kinder.
Wow.
Die Zeit kommt.
Das ist ein guter Satz.
Den Satz, den liebe ich.
Sehr schön. Lass uns doch mal zu meiner Einleitung gehen. Ich habe dich ja vorgestellt als Künstlerin. Also du, wenn man dich so sieht, könnte man es fast meinen, du sitzt jetzt vor mir mit einer sehr stylischen Brille und einer roten Kette und du hast so ein bisschen, sogar eine zweite drunter. Aber du schaust mir ein bisschen aus wie Künstler auch schon manchmal. Also so ein bisschen befreit und entspannt. Wie bist du denn zum Künstler gekommen?
Ich wollte befreit werden. Nee, also mich, weißt du was, da kommt auch wieder meine Kindheit. Meine Eltern sind von Würzburg nach Nürnberg gezogen. Mhm. Und ich musste in Nürnberg-Doos, vielleicht ist jemand da, der kennt Nürnberg-Doos, da musste ich immer ganz schön weit, wieder weit in die Schule. Und um den Weg abzukürzen, bin ich durch einen Hinterhof. Und da saß auf dem Heimweg immer ein Mann mit einem Bein, der war im Kampf, im Krieg, der hatte das Bein verloren. Und er saß da, hatte einen Block und Bleistifte. Und irgendwann war ich mutig, bin hin und habe gefragt, was er macht. Und dann durfte ich sehen, was er macht. Er hat gemalt. Mhm. Jetzt saß der in einem Hinterhof, aber der hat Bäume gemalt, Birken. Und könnt ihr euch vorstellen, schwarz-weiß Birken.
Ja.
Habt ihr die Birken schon mal angeschaut? Wunderschön. Mhm. Und da habe ich gedacht, wenn ich groß bin, da möchte ich so malen wie der. Und den habe ich also oft besucht. Meine Mama war auch dabei. Sie hat mich öfters hinbegleitet, damit sie auch weiß, dass alles in Ordnung ist. Und dann hat er mir zum Abschied, wir sind dann weggezogen von Nürnberg-Doos, hat er mir ein Bild geschenkt. Da war ich vielleicht 12, 13. Das habe ich heute noch.
Mhm.
Das hängt in meinem Wohnzimmer.
Okay.
Zeige ich dir nachher.
Das bitte.
Das Bild war der Ur. Und da habe ich mir damals als Kind gedacht, ich möchte mal Maler werden. Ja, von wegen Maler. Ja? Mein Papa war Eisenbahnbeamter, was mache ich? Ich habe mich beworben in Nürnberg bei Foto Post, Zusage. Ich habe mich bei Reisebüro beworben, Zusage. Und was bin ich geworden? Eisenbahnerin. Also nichts Kreatives.
Mhm.
Ja? Aber dieser Traum, der war in meinem Herzen immer noch drin.
Mhm.
Und wie ich dann das dritte Kind bekommen hatte, das vergesse ich nie, dann hat mein Mann einmal zu mir gesagt, da habe ich in Katzwang gewohnt, bin ziemlich oft umgezogen, dann hat mein Mann zu mir gesagt, weißt du was, du hast gar nichts mehr, was für dich ist. Und du wolltest doch immer mal malen. Besuch doch mal den Volkshochschulkurs in Katzwang. Ja, und das war der Anfang. Und okay. Das hat mir unwahrscheinlich viel gebracht. Das Wort Gottes und dann Malen. Das waren zwei Sachen, die haben mich eigentlich stark gemacht in der Zeit.
Okay.
Den Tipp gebe ich jeder Mama. Ich wünsche jeder Mutter einen klugen Mann an der Seite, der weiß, was seiner Frau gut tut.
Okay. Was würdest du denn kreativen Köpfen oder ja, wie dir für einen Rat geben, die jetzt vielleicht nicht Eisenbahner sind, aber einen sehr trockenen Job außerhalb ihrer Begabung arbeiten und diesen Traum auch in ihrem Herzen leben, aber bei der Eisenbahn arbeiten. Also wie hast du dich denn über Wasser gehalten, dass du diesen Traum hattest? Weiterhin.
Das habe ich auch mal irgendwann gelehrt gekriegt, da wirst du schon wieder sagen, wie gibt's das? Aber irgendwann gab es mal eine Predigt in meiner Gemeinde. Und da hat es geheißen, dass Gott Träume in unser Leben legt, sagst du jetzt mit meinen Worten, und dass wir die nicht verlieren sollen. Und das war der Anfang, meinen Traum. Irgendwann habe ich mir gedacht, ich habe doch immer geträumt. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es. Und das würde ich jedem sagen. Und das muss jetzt nicht unbedingt Kunst sein. Das kann Musik sein. Es kann Sport sein. Meine Kinder sind alle Sportler, Leistungssportler zum Teil. Aber nicht an erster Stelle, ja?
Ja.
Wichtig? Oder nur mit? Auf jeden Fall. Ja, reisen, die Welt kennenlernen oder Arbeit mit Menschen. Es gibt so viele Talente und Begabungen, die in uns drin sind, die wir eigentlich gar nicht leben können im Alltag, weil wir vielleicht einen Beruf haben, der damit überhaupt nichts zu tun hat.
Ja. Ne? Hast du dann gemerkt, dass du manchmal Langeweile hattest bei der Bahn? Also aufgrund vielleicht deines Charakters, der mehr künstlerisch begabt war? Ich weiß nicht, was hast du bei der Bahn genau gemacht?
Oh, ich bin ein unruhiger Mensch. Das ist das Tolle bei der Bahn, das ist eine große Familie. Immer wenn ich an einem Posten war, das war eine Herausforderung. Das ist auch interessant, ne? Weil du fragst schon wieder mal so was Interessantes. Aber stimmt,
ja. Stimmt.
Danke.
Ja.
Ich war immer so, nach 2-3 Jahren war ich dann perfekt, kann man bald sagen. Du musst bei der Bahn perfekt sein, auch wenn manche glauben, das ist nicht so, aber du musstest, heute ist es vielleicht nicht mehr so. auf jeden Fall, wenn ich gemerkt habe, es geht in die Routine über, ich kann das alles, dann habe ich mir was Neues gesucht. Und das Gute ist bei der Bahn. Du kannst dich ständig woanders hin bewerben. Da werden die Posten dann ausgeschrieben und da bewirbst du dich. Das heißt, ich habe also bei der Bahn ganz viele schöne Jobs gehabt.
Mhm. Ja, also hast du mehrmals gewechselt?
Ja, ich habe mich immer wieder wegbeworben und habe immer sehr viel gelernt.
Okay.
Einer der Jobs, der war sehr auf mich zugeschnitten, das war die Werbung bei der Bahn. Die hat ihre eigene Abteilung. Werbung war super. Mhm. Aber dann kam der Unruhegeist wieder. Und dann habe ich was, und das ist interessant, weil du sagst, Gott hat mich damals schon geformt und ausgebildet. Ich wusste das aber nicht. Heute weiß ich das. Und dann nehme ich einen Job an und die nehmen mich. Da ging es nur um Zahlen. Ich musste kontrollieren und Zahlen rechnen und alles. Das war überhaupt nicht meine Natur. Ne? Ich bin ziemlich großzügig und dann so genau. Und dann bin ich geprüft worden. Ich selber musste prüfen. Ich musste genau sein. Und ich wurde überprüft.
Okay.
Das war die Hölle für mich. Mhm. Aber ich habe es gut gemacht. Ich habe eine tolle Beurteilung gekriegt. Also ich habe gelernt. Mhm. Und da bin ich dann auch mit dem dritten Kind schwanger geworden. Dann durfte ich aufhören. Aber die Zeit, die war so schwer. Mhm. Und die hat mir so gut genützt im Alltag. Mhm. Schau, wo wir sind.
Ja.
Ich habe es gelernt, mit nichts auszukommen. Ich habe gelernt, gewissenhaft und genau zu werden. Obwohl ich es nicht bin, ne?
Ja.
Jetzt bin ich wieder flippig auf meinen Bildern.
So schön. Ja, lass uns doch da mal zurückkommen. Was inspiriert dich denn zu malen? Also was ist denn so mitunter dein Lieblingsgemälde vielleicht? Oder wo du sagst, da könnte ich 100 Bilder davon malen, so schön ist das. Oder hast du sowas gar nicht?
Ja, das kannst du bloß immer nicht mehr, weil 100 Mal geht nicht. Aber weißt du, was mich immer fasziniert, ist der Frühling. Schau dich doch um. Jetzt blühen bei mir im Garten die Mohnblumen. Also glaubst du nicht, dass ich schon 100 Mal Mohnblumen gemalt habe? Und jedes Mal im Frühling mit Begeisterung.
Okay.
Aber ich habe auch noch was ganz Neues lernen dürfen. Nämlich, ich bin in einer Gemeinde, in der sehr viel Lobpreis ist. Musik. Ich liebe Musik schon immer. Ich kann auch gut singen. Und ich spiele auch selber Gitarre für mich. Und habe auch in meinem Dienst Lobpreis gemacht. Ja. Und wenn ich Musik höre und die Augen schließe, dann kann ich malen. Dann male ich nicht das, was ich sehe, sondern was in mir ist. Man sagt abstrakt, ne? Aber eigentlich ist es nicht abstrakt. Ich falle auch in der Szene abstrakt, falle ich auf, weil ich nicht so abstrakt mal wie die anderen. Weil ich mal eigentlich ja, mit der Inspiration von da oben.
Ja.
Da fließen die Farben.
Ja.
Na? Ich habe dann keine Konzepte und keine Regeln. Und wenn ich dann meine Bilder anschaue, dann sehe ich die Handschrift. Ich will nicht überheblich sein, aber ich sehe die Handschrift Gottes in den Bildern.
Okay.
Ja.
Malst du auch manchmal prophetisch? Und wenn ja, wie zeigt denn sich das? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, du wirst inspiriert von oben. Aber hast du manchmal, setzt du dich bewusst hin und sagst, so Gott, jetzt will ich mal prophetisch malen? Oder kommt es über dich, keine Ahnung, wenn du gerade kochst und dann musst du schnell was aufmalen?
Also prophetisch malen gezielt nicht. Aber ich habe gerne Lobpreis dabei im Hintergrund. Und dann kann ich entspannen und dann male ich manchmal, ohne nachzudenken.
Okay.
Dann malt dann der Sänger mit, die Musik, die ich höre, malt mit.
Okay, das soll ich mal mich neben dich hinstellen und du malst mal.
Ja, natürlich. Kennst du die Sibylle Weigelmann?
Ja.
Die war meine erste
Inspiration.
Ja.
Okay.
Da habe ich gemerkt, dass das mit Musik wunderbar geht.
Okay. Und du hast jetzt auch eine Galerie?
Ja, ich habe einen Traum erfüllt gekriegt.
Erzähl doch mal von deinem Traum.
Ich habe einen Traum erfüllt gekriegt. Da muss man aber wieder sagen, wenn Gott mit dir durchs Leben geht, dann fordert er dich auch ganz schön. Ne? Wir haben einmal einen Bauunternehmer begleitet. Der hat in Berlin sein ganzes Vermögen verloren, da in dieser großen Wirtschaftskrise. Und da hat mir Gott einen Traum gegeben und da war es ganz klar, gib. Und dieser Bauunternehmer war nicht Christ.
Okay.
Ja, und seine Frau hat jahrelang, 30 Jahre und mehr, für ihn gebetet. Sie ist Christin. Und dann hat mir Gott den Traum gegeben und dann haben wir den Bauunternehmer unterstützt. Und er ist dann wirklich zu Gott gekommen, ist in der Gemeinde, das war bei München, Freising, na, Freising, ja, Freising, ist ja deine Gemeinde. Das habe ich mir gewünscht. Mhm. Als Zinsen habe ich gesagt, du gehst jetzt mit deiner Frau in die Gemeinde. Und er ist heute noch in der Gemeinde. Das ist sehr viele Jahre her. Mhm. Und alles Geld, was wir ihm geliehen haben, konnten wir zurückkriegen. Mhm. Ja, das war Hammer. Und in der Zeit haben wir uns begleitet, sind auch wieder erfolgreich geworden. Mhm. Die Wirtschaftskrise hat ganz viele Unternehmen, Bauunternehmen kaputt gemacht, auch bei uns im Ort. Und da hat es Gott von mir verlangt. Und er hat mir wieder das zurückgegeben. Und von diesem Geld, das ich zurückgekriegt habe, habe ich gesagt, Herr, das ist deins, da will ich was machen. Mhm. Und dann habe ich ein Haus gekauft. Mhm. Und das habe ich in einer Jugendstilvilla auch mit ihm gekauft. Mhm. Und das ist das Haus, in dem eigentlich ja, meine Bilder jetzt inzwischen hängen und wo sich Menschen treffen, wo manchmal Lobpreis ist, Gebetstreffen ist, immer wieder. Ja. Auch einen Missionar hatte ich drin, der seine Familie aus Argentinien zurückholen konnte. Mhm. Der hat dann in dem Haus gewohnt, umgeben von meinen Bildern.
Okay.
Ja. Und das gehört dem Herrn und ich habe das Gefühl, er macht schon wieder irgendwas mit dem Haus und den Bildern.
Okay. Also kann man da dann in diese Galerie einfach so reingehen oder öffnest du die einen Tag in der Woche oder wie schaut das dann aus?
Das entwickelt sich selber. Ich mache da drin Kurse, mal mit Leuten, mit Lowpreismusik auch.
Ja.
Ich habe offene Türen. Weißenburg ist eine Kunststadt, eine Künstlerstadt, hat öfters so Tage der Kunst. Mhm. Da machen die ganzen Häuser und Künstler stellen ihre Werke aus. Da ist meine Tür offen.
Ah, okay.
Und ansonsten lade ich ein, ja. Mhm. Immer wieder Ausstellungen.
Okay. Kann man sich irgendwo im Internet über diese Galerie informieren oder gibt es da keine?
Da bräuchte ich deine Hilfe. Nee, ich möchte es auch gar nicht. Aber wenn du meinen Namen antippst, Elke Handke,
ja,
dann erscheint es die Kunsttage in Weißenburg und da gibt es ein schönes Layout von mir. Allerdings ohne Foto und ohne allem, aber wegen was von meinem Leben.
Ja, das setzen wir dann für den Zuhörer in die Shownotes. Und diese Woche reden wir über was nicht so Schönes. Und zwar hattest du auch Krebs. Jetzt war das recht lustig, weil wie das Mikrofon noch nicht an war, hast du mich gefragt, über was wir jetzt reden? Und dann habe ich gesagt, ja, über deine Krankheit. Und ach ja, stimmt, das war ja auch noch. ist so interessant. wie gehst denn du um oder wie bist du umgegangen mit Diagnose Krebs? Also wie du es das erste Mal gehört hast.
Weißt du was, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Damit rechnet ja kein Mensch. Mhm. Ne? Obwohl es jetzt ja eigentlich eine Krankheit ist, sehr häufig auftritt. Aber ich habe gedacht, nee, ich nicht. Mir kann das nicht passieren. Und dann habe ich im Herbst 2018 habe ich Schmerzen gehabt und die sind nicht weg. Ich bin nicht schmerzempfindlich. Mhm. Aber die sind nicht vergangen. Die waren so schlimm. Ich habe nicht gegessen, ich habe nicht schlafen können. Es war ganz schlimm, dass ich dann endlich mal zum Arzt gegangen bin. Mein Hausarzt meinte, ja gut, mach mal was, gibt's was gegen Sodbrennen und so. Aber es hat überhaupt nichts genützt. Mhm. Ich war also nur noch ein Wrack. Und dann bin ich zum Internisten, der hatte keine Zeit. Dachte ich, na gut, irgendwie geht's schon weg. Der Herr hilft mir. Mhm. Und dann habe ich jemanden besucht und auf dem Rückweg von dem Besuch gehe ich an einer Internistenpraxis vorbei. Mhm. Und ich dachte, ich probiere es nochmal. Und ich gehe in diese Praxis rein und ich sage, ich bräuchte einen Termin. Da sagt die ja, morgen früh um 9. Mhm. Und dass ich da reingegangen bin, das war wieder diese Stimme.
Mhm. Die du schon erzählt hast, dass du quasi deinen Mann...
Ich erlebe die Stimme öfters, aber das sind jetzt halt drei Momente, wo für mich wichtig sind. Und diese Stimme hat auch gesagt, geh da rein. Und ich habe Erfolg gehabt, ich bin rein, ich habe meinen Termin gehabt und diese Frau hat gesagt, wir machen gleich was. Ab ins Krankenhaus, bin dort untersucht worden, hat man nichts festgestellt. Mhm. Die Ergebnisse von der Leberuntersuchung waren noch nicht da. Ich war immer noch voller Schmerzen. Ich war wirklich nur noch gelegen und nicht schlafen und nicht essen. Und dann kriege ich auf einmal einen Anruf von der Ärztin, sofort ins Klinikum nach Ingolstadt. In 2 Stunden, der Professor so und so wartet auf Sie, der weiß Bescheid, ich habe die Ergebnisse von der Leberuntersuchung. Und ich, das ist das Tolle auch, ich gehe in die Klinik und was nehme ich mit? Ich nehme einen Skizzenblock mit, so einen Aquarellblock und meine Kindermalstifte. Ich mache ja öfters Kinderkurse.
Ja.
Und die backe ich noch mit ein, ne? Und zack, ab nach Ingolstadt.
Mhm.
Und dann sitze ich da nach einer gründlichen Voruntersuchung dem Professor gegenüber und er sagt zu mir, Frau Handke, Sie sind ein Todeskandidat. Mhm. Ich lache den an, weil ich dachte, verarscht mich. Ich habe nicht geglaubt, dass ich krank bin. Ich dachte, gut, die Schmerzen, aber es kann doch nicht sein. Ja, sie sind, ihre Leber ist dermaßen zerklüftet und zerrissen, dass wenn wir jetzt nicht sofort handeln, dass sie sterben.
Okay. Wie hast du das dann realisiert, also dieses Todesurteil eigentlich?
Ich habe dann gewusst, es stimmt. Mhm. Aber ich habe den Mann dann angeschaut und ich hab mich sicher gefühlt.
Mhm. Okay.
Das war so eine innere Sicherheit. Und ich habe dann auf ihn gehört und dann hat er gesagt, es ist kurz vor Weihnachten, ich kann sie nicht behandeln, aber ich werde einen Behandlungsplan für sie machen und jetzt kommen sie dann nach Nürnberg. Mhm. Nürnberg liegt ja näher, ne?
Ja.
Nürnberg war gut. Und das war auch so toll. Ich habe mich so sicher und so geborgen gefühlt. Mhm. Und ich komme in Nürnberg an. Das war wie eine Revolution. Ich betrete ein Zimmer, da lag eine Person drin ohne Haare. Und ich dachte, ich bin falsch. Das erzähle ich deswegen, weil ich wollte rausgehen. Ich habe gedacht, die haben mich irgendwie falsch gelegt. Das Rotkreuz hat mich dahin gebracht.
Ja.
Und dann sagt diese Stimme zu mir, ja, da bist du richtig.
Okay.
Und dann war, ich habe nichts mehr anders gemacht, ich bin rein, ich habe mein Bett bezogen, ich habe mich reingelegt. Mhm. Und dann bin ich untersucht worden von der jungen Ärztin und die hat mir dann erklärt, was ich habe. Und die hat mir unter anderem erklärt, dass der Krebs, den ich habe, heilbar ist. Mhm. Und dass sie mit der Behandlung anfängt. Und ich habe mich so sicher gefühlt. Mhm. Ich habe gespürt, ich bin in Sicherheit.
Ja. Welchen Krebs hattest du, wenn ich fragen darf?
Das ist ein Lymphenkrebs.
Okay.
Gibt es verschiedene Sorten.
Mhm. Okay.
Und dann habe ich das Interessante, ich habe mich so sicher gefühlt, ich hatte auch keine Angst. Das war so, ich wusste einfach, mir kann nichts passieren. Mhm. Das ist sonderbar, ich kann das nicht erklären. Mhm. Ich habe den Krebs angenommen, ich wusste, ich bin im Krankenhaus, ich wusste, ich bin nicht allein. Mhm. Da ist mir klar geworden, dass Jesus da schon dabei war, der war schon die ganze Zeit dabei.
Ja. Ne?
Und jetzt.
Passt schon. Das ist jetzt gerade der Klaus. Hallo Klaus, du darfst bei der Aufnahme kurz Hallo sagen.
Ja, hallo, ich bin da. Ich gehe aber gleich mit dem Hund wieder Gassi, weil der muss jetzt mal.
Genau. Der muss mal, ja, das ist gut. Das ist das helle Gassi führen.
Genau.
Und von da an habe ich gespürt, dass es irgendwas ist, was Neues in meinem Leben ist und ich keine Angst haben muss.
Also war es nicht so, dass du... wie war denn dein Glauben vorher? War dein Glauben vorher so, dass du gesagt hast, Christen werden nicht krank oder wie war denn oder deine Theologie, sagen wir mal?
Es gibt eine Stelle, da heißt es, alles dient den Menschen zum Besten. Mhm. Ne? Und ich habe mir gedacht, na gut, ich meine, die ganzen Probleme, die man so immer wieder mal hatte oder so, das war ja auch okay. Aber eine Krankheit kann ja zum Besten dienen. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, das gilt bestimmt jetzt auch.
Ja.
Und ich wusste, Jesus hat gesagt, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Mhm. Ich bin bei dir und in meinen Händen bist du geborgen und sicher. Und das ist das Schöne, ich habe mich so geborgen und sicher gefühlt. Mhm. Nicht bei den Ärzten.
Ja.
Ich habe irgendwie gewusst, er ist bei mir. Und die erste Nacht hat es mir dann auch noch bestätigt. Mhm. Das ist so schön für mich gewesen. Es war jede Nacht so. Ich konnte die Augen schließen. Die Patienten neben mir, die saß an so einem Behälter, da lief die ganze Zeit das Wasser an. Das war wie ein Brunnen, wie eine Quelle. Mhm. Und wenn ich die Augen zugemacht habe, habe ich gedacht, naja, um das auszuhalten, stelle ich mir jetzt einfach eine Quelle vor. Okay. Und ich hatte einen Skizzenblock dabei und dann habe ich als erste Skizze eine junge Frau gemalt, die saß an einer Quelle. Mhm. Na, das war mein erstes Bild.
Okay.
Dem folgten etliche. Aha. Und dann habe ich noch was Schönes gehabt und deswegen weiß ich, dass Gott einfach bei uns ist, nicht nur bei mir. Der ist bei jedem, der sein Leben mit ihm festmacht. Mhm. Er lässt uns nicht allein, in dieser Zeit, gerade da. Mhm. Und dann habe ich, ich habe immer wieder meine Bilder gehabt und der eine, der war Wachtraum, den hatte ich und der hat mich begleitet durch die ganze schwere Zeit. Ich bin in einen großen Garten, der war voller Bäume mit weißen Blüten und in diesem Garten stand eine weiße Bank und auf der saß eine Gestalt und mein Herz hat erkannt, das ist der Herr.
Okay.
Ich habe mich dazu gesetzt und wir haben uns unterhalten und ich habe ihm alles erzählt, was mir halt so jetzt passiert ist. Und ich wusste, ich bin nicht allein. Und diesen Traum konnte ich mir öfters, das konnte ich ganz immer wieder erleben. Er ist bei mir. Okay. Und ich konnte alles mit ihm besprechen. Und das Interessante, wenn ich wach war, habe ich meinen Skizzenblock genommen und habe alles, was ich in der Zeit, du hast so viel Zeit zum Nachdenken und die Medikamente, die du nimmst, die halten dich wach. Ich habe im Nachhinein erfahren, die halten dich wach. Mhm. Und da habe ich ganz viel aufgearbeitet in meiner Kindheit, Vergangenheit.
Mhm. Okay. Wie war denn das, wo du gemerkt hast, du hattest ja vor deiner Krankheit wirklich prachtvolles Haar. Wie war denn das, wo du gemerkt hast, dass deine Haare sich langsam verabschieden?
Ich war darauf vorbereitet.
Okay.
Und es war kein Problem. Ich habe noch ganz schnell ein paar Fotos gemacht, ein paar Selfies gemacht, damit ich weiß, wie. Jetzt sind sie kurz und sie sind wunderbar nachgewachsen.
Sieht schon super aus.
Ich sehe ganz anders aus. Für mich fängt was Neues an.
Ne? Ja.
Und das Schöne ist, für mich fängt was Neues an. Ich bin durch die Chemo geführt worden mit wirklich guten Ärzten. Und ich bin vor einem Jahr, meinem Geburtstag, habe ich erfahren, dass ich geheilt bin.
Okay.
Ja, das Nächste ist, meine Leber wieder in Ordnung ist. Mhm. Das war der Krebs, der hat die so angegriffen, die Leber, dass die zerklüftet worden ist. Wie eine Weintraube, muss ich das vorstellen. Mhm. Und jetzt ist es weg. Siehst du, wenn man älter wird, ist es weg. Auf jeden Fall.
Wir haben über deine Frisur gesprochen.
Ja, nee, das war das. Die Leber hat keiner meiner Ärzte erkennen können, weil die Leber schmerzt nicht.
Ah, okay.
Deswegen sind die nicht drauf gekommen, dass was mit der Leber nicht stimmt. Erst durch die vielen Untersuchungen dann in Ingolstadt hat
man
das mit.
Also das heißt, man hat keine Schmerzen in der Leber normalerweise?
Das ist ein Tipp an alle, wenn ihr Probleme habt. Die Leber schmerzt nicht.
Ah, okay.
Deswegen ist auch keiner der Ärzte draufgekommen, erst nach der Ultraschall. Und das ist draufgekommen, das hast du gemerkt, das war Zufall, ne?
Ja.
In der richtigen Zufall. Zeit, am richtigen Ort.
Zufall, in Anführungszeichen.
Ja, Schicksal, ja, solche Sachen kann man sagen, oder? Mein Leben war damals in Gottes Hand und meine Zeit ist noch nicht. Eins meiner Lieblingslieder ist schon damals gewesen, schon in Nürnberg noch, wie ich das Bibellesen gelernt habe, dieses Lied, meine Zeit steht in deinen Händen. Mhm. Kennst du das?
Leider. Also ich habe irgendwas ein bisschen im Hinterkopf. Ich glaube aber nicht, dass ich...
Das hätte ich nämlich jetzt gefragt, ob du das mit mir singst, so ganz leise.
Leider kenne ich es nicht. Aber du darfst auch alleine singen gehen. Du hast gedacht, du hast eine gute Stimme.
Ja, ich probiere es, kannst du ja dann löschen. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.
Wow.
Das Lied, das begleitet mich, obwohl ich jetzt inzwischen noch viel schönere Lieder kennengelernt habe durch dich.
Ja,
aber das liebe ich immer noch, weil es ist wirklich so.
Mhm.
Meine Zeit steht in seinen Händen. Und weißt du, was ich da gelernt habe? Ich habe was Wunderschönes gelernt. Ich habe eine Gemeinde, die für mich gebetet hat.
Mhm.
Es gab Menschen, die es richtig auf dem Herzen hatten, für mich zu beten. Dazu gehörst du auch.
Mhm. Ja.
Ich habe damals wenig Besuch gewollt.
Mhm.
Ne? Aber ich wusste mich total wohlbehütet.
Mhm.
Und was sehr schön ist, ich habe von der Gemeinde über mein Handy, habe ich manchmal teilhaben können an eurem Gottesdienst, an eurem Lobpreis. Und jetzt kommt noch was, das muss unbedingt mit rein. Da musst du was anderes raustun. Und zwar, ich habe mir eines Tages mal so einen Lobpreis, Abba Vater, liebender Vater, glaube ich, war das.
Mhm.
Und dann höre ich mir das an. Ihr habt mir das geschickt und ich höre mir das an und meine Bettnachbarin, von der habe ich erfahren, dass sie sterben wird.
Mhm.
Die hat den gleichen Krebs wie ich, nur bei ihr war er nicht heilbar.
Okay.
Also es gibt da so viele Arten von dieser Sorte. Da.
Ja.
Ich will jetzt nicht mehr auf die Krankheit eingehen.
Mhm.
Und sie wusste, dass sie sterben wird. Mhm. Ich habe sie auch in der Zeit zu Jesus hinführen dürfen, tiefer und immer näher.
Mhm.
Und dieses Lied, also das war so, für unser Raum war erfüllt.
Mhm.
Und jeder, der reinkam, die Ärzte oder die Pfleger oder die Krankenschwestern, die sind so gerne zu uns rein.
Mhm.
Die Frau todkrank, inzwischen ist sie gestorben. Ich, ich habe gemalt wie eine Wilde. Ne? Also die kamen gerne rein zu uns. Also wir waren nie allein, der Herr war immer bei uns.
Ja, was hat denn diese Krankheit mit deiner Perspektive auf Tod gemacht?
Keine Angst.
Keine Angst vor dem Tod?
Nee, ich war bereit und ich musste nicht. Und was, das wollte ich eben sagen. Siehst du mal wieder, wie es ist. Ich war selber total verblüfft, wie groß mein Vertrauen ist.
Mhm.
Ich habe nicht gewusst, dass ich so ein großes Vertrauen habe. Ich habe gewusst, mir kann nichts geschehen, selbst wenn ich jetzt sterben muss. Mhm. Das ist Hammer, sag ich dir. Du lernst dann, lebst danach ganz anders, wenn du das erkennst.
Ja.
Ich glaube manchmal, Gott wollte mir damit zeigen, schau, du bist ja am richtigen Platz, du bist jetzt kann ich dich gebrauchen. Was heißt denn davon? Wenn er jetzt sagt, jetzt nehme ich deine Kunst, dann nehme ich deine Seelsorge und den Dienst, den du machst an anderen Menschen, das nehme ich jetzt und gebrauch's für mich.
Wie hat sich denn deine Beziehung zu Gott geändert? In dem Ganzen.
Ich traue ihm, ich habe ihm schon immer alles zugetraut. Ja, Beziehung zu Gott hat sich, darf man das sagen, dass wir jetzt in einer ganz blöden Situation sind?
Klar.
Diese Corona-Zeit, das ist sehr schrecklich. Aber weißt du was, ich habe in der Zeit, wo ich zu Jesus kam, einen tollen Bibellehrer gehabt, der hat mich vorbereitet auf die Endzeit. Und die Offenbarung, da steht sehr viel drin, was jetzt passiert. Also was jetzt passiert ist, alles in Gottes Plan.
Ja. Und das ist echt gut so. Manchmal habe ich Angst gehabt, wenn Jesus wiederkommt. Und habe dann, muss ich sagen, festgestellt, dass ich mir mein eigenes Königreich lebe als Gottes Königreich. Und deswegen habe ich Angst davor, weil meins zugrunde gehen wird. Weil Jesus
es wird aber nur schöner.
Das stimmt, ja. Ja. Wir ziehen noch ein bisschen. Wir haben ja schon fast voll, aber. Was mich auch interessiert, wie ist denn dein Mann damit umgegangen?
Mein Mann, der war schon ganz schön überfordert, da kam noch sehr viel dazu. Meine Mutter ist in der gleichen Zeit zusammengebrochen, war ganz schlimm. Aber weißt du, was meine Familie gelernt hat? Die drei Söhne mit ihren Frauen, einer ist noch Junggeselle, die haben gelernt, was Familie heißt. Und die sind in dieser Zeit so zusammengewachsen. Weißt du, da war noch Weihnachten dazwischen. Die haben Weihnachten, Heiligabend alleine ohne mich verbringen dürfen. Die kamen abwechselnd ins Krankenhaus. Ich hatte ein wunderschönes Weihnachten. Und Silvester war meine liebste Freundin bei mir und hat mit mir bis fast Mitternacht gesprochen. Wir hatten tolle Gespräche. Na, weißt du schon.
Ja.
Wir haben nur gelernt.
Okay.
Wir haben nur gelernt, ich habe erst mal gesehen, jetzt in der Zeit, was ich für eine tolle Familie habe und was ich für einen tollen Mann habe.
Ja, der jetzt übrigens wieder zurückkommt.
Ja, mit Hund.
Mit Hund. Elke, wir haben 5 Minuten nochmal zum Schluss, die du dem Hörer sagen kannst, was du auf dem Herzen noch hast, was jetzt vielleicht gar nichts mit dem Ganzen, worüber wir geredet haben, zu tun hat. Und da würde ich dir jetzt gerne einfach die 5 Minuten geben. Das Mikrofon ist offen für dich.
Ja, also ich weiß es nicht. Ich kann mir ein Leben ohne Gott nicht vorstellen. Und dass ich ihn erkennen durfte, das ist so ein großes Geschenk. Ich bin oft traurig, weil Menschen Gott nicht erkennen können, weil sie sich so in der Welt verlieren. Du kannst dich mit Gott auch in der Welt verlieren. Und du kannst nur mit ihm gewinnen. Ja. Wenn du ohne ihn lebst, wirst du verlieren. Du wirst dich verlieren und vor allem wirst du auch das Ende verlieren. Wenn du weißt, wirst sterben und du weißt, wo du hingehst. Und da gibt es eine Stelle in der Bibel, da gehst hin als Christ, als wiedergeborener Christ, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast. Du kommst dahin, wo Gott sein wird, alles und in allem. Und da wird es keine Träne geben und keinen Kummer. Das habe ich so oft gehört. Ich wusste gar nicht, dass ich das wirklich glaube. Aber ich habe jetzt in dieser Krisenzeit erkannt, mein Herz glaubt's. Ich werde ewiges Leben haben und bei Jesus sein dürfen. Bei Gott, der alles ist und in allem. Das wünsche ich jedem, der das jetzt hört.
Ja. Amen. Dann danke ich dir sehr herzlich, dass ich in deinem schönen Garten sein durfte und mit dir diesen sonnigen Vormittag verbringen durfte. Vielen Dank, Elke.
Bitte, bitte, Steve.
Die Macht der Worte. Der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört.
Authentisch, praktisch, gut.